Die Tatsache, dass wir den höchsten Strompreis für Haushaltskunden haben weltweit, ist wirklich für mich schon ein Zeichen, dass allerhand schiefgelaufen ist in den letzten 20 Jahren.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Wir diskutieren heute, ob Strom in Zukunft mit nur oder fast ausschließlich Erneuerbaren günstiger wird und wie der Strommarkt dafür reformiert werden muss.
Und dafür haben wir zwei tolle Gäste mal wieder eingeladen, und zwar Professor Leon Hirt und Dirk Specht. Grüß euch beide, hallo.
Hallo, grüß euch.
Hallo, schön hier zu sein.
Leon, du bist Professor für Energiepolitik an der Hertie School Berlin sowie Gründer und Direktor vom Beratungsunternehmen Neon. Dirk, du bist Aufsichtsrat und Unternehmer im Digital- und Energiesektor sowie Dozent für Medienökonomie. Zuvor warst du unter anderem Digitalchef der FAZ.
Ja, Leon und Dirk, die erste Frage mal an euch beide und mit der Bitte auch um eine relativ einfache, kurze Antwort. Die Erzeugungskosten für Wind- und Solarenergie, die sind die günstigste Form der Stromerzeugung. Dann schauen aber Verbraucher auf ihre Stromrechnung und denken, warum merke ich denn davon so wenig? Was sagt ihr dazu? Leon, fang doch mal an.
Also ich glaube, das sind zwei wichtige Sachen zu sagen. Erstens, oder vielleicht drei wichtige. Die erste Sache ist, stimmt, Wind- und Solarenergie gehören zu den allergünstigsten Arten, Strom herzustellen, auch in Deutschland, obwohl hier gar nicht so viel Wind weht und auch gar nicht so viel Sonne scheint. Zweitens, man muss wissen, nicht jede Windanlage und jede Solaranlage ist günstig. Also innerhalb dieser Technologien gibt es schon teure und günstige Varianten. Und drittens besteht das Stromsystem halt nicht nur aus Wind- und Solaranlagen, sondern auch aus Netzen, Backup-Kraftwerken, Speichern. Das kommt ja alles noch auf die Rechnung obendrauf, plus Steuern. Und deswegen sind die Endkundenpreise, die wir alle bezahlen, dann am Ende doch deutlich höher.
Dirk, was sagst du dazu? Willst du noch was ergänzen oder vielleicht auch widersprechen?
Nein, also widersprechen nicht. Ich erlaube mir zu sagen, dass meine einfachste Antwort der Hinweis ist, dass die meisten einfachen Antworten einfach falsch sind. Wichtig ist vielleicht an der Stelle, um einen zentralen Hinweis zu geben. Ich berufe mich da auf den Rechnungshof. 75% unserer Endpreise sind regulierte Preise, politisch regulierte Preise. Also keine Preise, die in freien Märkten entstehen. Daher ist es wichtig, die Preisbildungsmechanismen und die ganzen Zwischenhandelsstufen zu verstehen, um die Preise zu verstehen. Das ist der allerwichtigste Hinweis. Darüber wird auch zu wenig gesprochen. Wir haben bei uns im System als größten Kostenpunkt, der wird kaum diskutiert, Kapitalkosten, Zinsen, die wir als Stromendkunden indirekt bezahlen. Der zweite Kostenblock sind, würde ich sagen, Ineffizienzen, also Marktstrukturen, Regulierung, Bürokratie. Und der dritte, der wahrscheinlich bald der erste wird, ist die Netzinfrastruktur. Zu teuer, zu langsam, rückständig. Das als ganz einfache Antworten. Wir können es ja dann auch vertiefen. Vielleicht noch eine einfache Antwort, um das Spiegelbild zu geben. Wir reden ja sehr viel in der Öffentlichkeit über Erzeugung. Meine These ist, es ist völlig egal, was wir in Deutschland an Technologie einsetzen. Die wird immer teurer sein als woanders, wenn wir das weiterhin so ineffizient in diesen Marktstrukturen machen. Egal, ob wir Kraftwerke einsetzen oder PV-Anlagen, welche Netztechnik, die wird ohnehin zu Welthandelspreisen eingekauft. Die kaufen wir nicht schlechter ein als andere auch. Aber was wir hier einsetzen, ist immer teurer als woanders.
Wow, das ist ja schon mal gleich ganz am Anfang ein Hammer-Statement. Ehrlicherweise, ich verstehe es auf den ersten Blick nicht. 75% sind hausgemacht, sagst du, da hängt der Staat drin, Steuern, Umlagen und sonst was. Das liegt doch eigentlich in der Hand der Politiker. Kommen wir später drauf. Wir reden ja heute genau darüber, welche Reformvorschläge ihr eigentlich hier ins Felde führt. Aber Leon, fangen wir mal auch nochmal grundlegend an. Ist das Versprechen eigentlich noch richtig? Je mehr Erneuerbare, also Wind, PV und so weiter, wir jetzt zubauen, desto billiger der Strompreis? Oder fehlt in diesem Satz dann doch der entscheidende Zusatz?
Ich glaube, so allgemein und so einfach und so verkürzt ist er tatsächlich nicht richtig. Also einfach nur zu sagen, egal wo, wann und wie und welche Erneuerbare gebaut, jeder Erneuerbare macht den Strom günstiger, das ist einfach falsch. Es gibt günstige Erneuerbare und es gibt teure Erneuerbare. Sozusagen die klassischen Beispiele sind einerseits große Windparks und große Solarparks auf dem Land, also nicht im Meer. Die haben so Stromvollkosten, also das sind Investitionen und Zinsen und alles schon mit dabei. In Deutschland so im Bereich 3,5 bis 5,5 oder 6 Cent auf die Kilowattstunde. Das ist mit das Allergünstigste, was es gibt. Viel günstiger als Gaskraftwerke oder Atomkraftwerke oder alle anderen Neubaukraftwerke. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Erneuerbare, die ziemlich teuer sind. Also dazu gehört zum Beispiel Biogas. Da wird extra Roggen oder Mais angebaut, dann vergärt und verbrannt. Das ist einfach ziemlich teuer. Dazu gehört auch die Offshore-Windenergie. Die ist zwar selbst günstig, aber da sind halt teure und komplexe Anbindungsleitungen an Land nötig, die dann die Gesamtkosten erhöhen. Und dazu gehören auch kleine Solaranlagen. Also wenn man eine 7 kW Solaranlage sich aufs Dach schraubt, dann zahlt man halt wahnsinnig viel für Handwerker, weil die da hochklettern müssen, installieren müssen. Das sind hohe Kosten, die sich dann auch in den Vollkosten widerspiegeln. Also kleine Solaranlage auf dem Dach versus ganz große Freiflächensolaranlage ist vielleicht ein Kostenverhältnis 2 bis 4 Mal mehr. Da kann man natürlich nicht sagen, die eine ist günstig, deswegen ist die andere günstig. Und das erklärt, glaube ich, vieles von den Unterschieden oder vieles von dem Streit, auch den wir haben. Und vielleicht nochmal eine Beobachtung in den Raum gestellt. Wir sind ja in Deutschland sehr erfolgreich mit dem Ausbau Erneuerbarer. Wir kommen ja von 4% Erneuerbare im Stromsystem und sind jetzt bei deutlich über 50, vielleicht 60% dieses Jahr. Großer Erfolg. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, den Haushalte hier, private VerbraucherInnen zu Hause bezahlen, gehört zu dem allerteuersten Strom auf der Welt. Die IEA hat dazu gerade einen Bericht veröffentlicht, Anfang des Jahres. Da ist Deutschland tatsächlich letzter Platz besser gesagt, teuerste Strompreise von allen Ländern, die sie verglichen haben. Das zeigt irgendwie schon, dass jetzt viele Sachen gut gelaufen sind, aber dass jetzt alles sozusagen heile Welt hier ist mit erneuerbaren Ausbau auf der Kostenseite, das würde ich nicht so unterschreiben.
Ja, gutes Stichwort. Dann gehen wir doch da gleich mal in so eine Stromrechnung rein. Was kommt denn jetzt alles in diesen Strompreis da rein und was davon wird tatsächlich dann auch von der Strombörse dann entschieden?
Also grob gesagt, jetzt der Strompreis, den wir zahlen als private Verbraucher, Großindustrie, die 1 Million mal mehr verbraucht, ist ein bisschen anders, aber jetzt mal sozusagen von normalen Menschen gesprochen. Grob ist die Stromrechnung besteht aus 3 Teilen. Erstens der Preis für die Energie selbst. Das ist das, was der Versorger für mich an der Börse einkauft und an mich weitergibt. Und darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen im Detail. Der zweite Kostenblock sind die Netzentgelte. Das sind die Gebühren, die Netzbetreiber verlangen dafür, dass man die Stromnetze nutzt. Das sind also 2 unterschiedliche Unternehmen. Die Stromerzeugung und die Stromnetze sind sozusagen gehören in der Regel nicht dem gleichen Energiekonzern, sondern sind 2 unterschiedliche Unternehmen, 2 Geschäftsmodelle, die 2 separate Einkommensströme bekommen. Und der dritte Punkt ist ein Konglomerat aus Abgaben, Umlagen und Steuern. Das sind also Komponenten, die sozusagen mehr oder weniger beim Staat landen, die der Staat festlegt. Dazu gehört die Stromsteuer, die Mehrwertsteuer, aber auch ein ganzer Rattenschwanz an sogenannten Abgaben und Umlagen.
Und diese Netzentgelte, wie werden die berechnet? Kannst du das nochmal kurz erklären?
Also der letzte Block, die Steuern, Abgaben, die legt einfach der Staat fest, mehr oder weniger. Der erste Block, die Energiepreise, die bilden sich an der Strombörse. Und der mittlere Block, die Netzentgelte, die werden staatlich reguliert. Also wir haben in Deutschland über 900 Netzbetreiber, die haben jeweils ihr regionales Netz hier. Zum Beispiel, ich bin gerade in Brandenburg, das ist Netz, der Netzbetreiber heißt EDIS, das ist eine Tochter des börsennotierten Konzerns E.ON. Und diese Netzbetreiber geben Geld aus, um Netze zu bauen, um die zu unterhalten, um die Masten neu zu lackieren und sowas. Und dafür werden die reguliert von der Bundesnetzagentur. Die dürfen also nicht irgendeinen Preis verlangen, den sie wollen, sondern es wird sehr detailliert und eng vorgeschrieben, welche Kosten wie berücksichtigt werden. Und dann rechnet die nach einem sehr detaillierten Katalog und Regelwerk aus, wie viel Geld sie einnehmen dürfen. Und das landet dann als Netzentgelte bei mir auf der Stromrechnung und bei denen auf dem Konto.
Jetzt kommt Werbung.
Wer von euch in einem großen Unternehmen arbeitet, der kennt das bestimmt. Irgendein Mitarbeiter hat im Firmennetzwerk eine dieser Phishing-Mails geöffnet und zack, hat damit einen riesen Schaden angerichtet. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, diese Betrüger, ne, die werden halt immer hinterhältiger. Und auch wir im Geladen-Team sind leider mal auf eine dieser E-Mails reingefallen. Und die sah damals wirklich exakt so aus wie eine vertrauenswürdige Quelle und entpuppte sich später als Betrug. Was mich damals so beeindruckt hat, ist, wie perfekt individuell und personalisiert das Ganze aussah. Und genau deshalb nutzen wir seitdem auch NordVPN. Und das können wir tatsächlich allen nur wärmstens empfehlen. NordVPN ist mittlerweile eine wirklich umfassende digitale Sicherheitslösung, die viele Cybersicherheitsfunktionen vereint und nicht nur diesen klassischen VPN. Unter anderem bietet NordVPN einen Antivirus der neuesten Generation, der KI nutzt, um eben diese getarnten Phishing-Links sofort zu erkennen und automatisch zu blockieren. Während viele herkömmliche Antivirenprogramme erst dann aktiv werden, wenn sich eine schädliche Datei bereits auf deinem Rechner befindet, da fängt NordVPN Bedrohungen bereits proaktiv ab. Es identifiziert gefälschte Online-Shops, blockiert betrügerische Websites und verhindert das Herunterladen von Malware. Also schütz auch dich vor diesen alltäglichen Bedrohungen wie Phishing und Schadsoftware. Bleib lieber entspannt mit der NordVPN-App und einem Abo. Je nach Paket und Betriebssystem erhältst du mit einem NordVPN-Abo Zugriff auf zahlreiche wichtige Sicherheitsfunktionen, darunter das weltweit fortschrittlichste VPN und ein Antivirus der neuesten Generation. Also, unter dem Podcast findest du wie immer einen Link www.nordvpn.com/geladen. Da kannst du dir unseren exklusiven NordVPN-Deal sichern und jetzt sogar mit dem Code geladen 4 extra Monate dazu bekommen. Und das Ganze risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn du also NordVPN testest und du mit der digitalen All-in-One-Sicherheits-App nicht zufrieden bist, ja, dann erhältst du bis zu 30 Tage nach dem Kauf dein Geld zurück. Dirk, gleich mal die Frage an dich weitergegeben. Jetzt stellen wir uns mal vor, diese Beschaffungspreise, ne, also die Stromkosten als ein Drittel dieser Gesamtkosten, die fallen jetzt beispielsweise im nächsten Jahr auf 50% runter oder meinetwegen auf null sogar. Wann würden das eigentlich die normalen Haushalte eigentlich zu spüren bekommen, die ja jetzt größtenteils leider noch auf Festpreisbasis mit ihrem Energieversorger arbeiten?
Also die Preisschwankungen kriegen nur die Flex-Tarife relativ schnell und sofort mit. Also die wenigen Haushalte, die sowas haben und natürlich die Industrie, die sowas nutzen muss. Die Durchschnittspreise kommen sehr zäh an, aber sie kommen an. Die Großhandelspreise hängen also an den Durchschnittspreisen, hat Leon ja gerade schon erklärt. Die müssen sich also nachhaltig verändern, damit solche Preissenkungen überhaupt ankommen. Die Verbraucher müssen aber auch reagieren. Also wenn man Studien liest, dann wird mehr über Preise geredet, als danach gehandelt. Da muss man also auch ein bisschen schneller mal Tarife wechseln. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass in diesen Festtarifen natürlich immer auch Absicherungskosten enthalten sind, sowohl für die Industrie als auch für die Endverbraucher. Und die Absicherungskosten dürfen dann auch nicht so hoch sein. Je stärker die Preise schwanken und je häufiger wir solche spieltheoretischen Spitzenpreise im Markt haben, und je stärker externe Schocks, wie beispielsweise Gaspreiseskalationen, die Preise bedrohen, desto höher sind die Absicherungskosten. Denen kann dann keiner von Festtarifen entgehen.
Das ist total witzig, dass du das sagst. In diesem Podcast ist uns die Kinnlade runtergefallen vor ein paar Wochen. Da haben wir über Industriebatterien gesprochen. Und offenbar ist es der Fall, dass für manche Industrien ein hoher, fester Preis, ein planbarer, stabiler Preis, manchmal sogar attraktiver ist als irgendwie ein günstiger Preis, der aber sehr dynamisch, manchmal sehr hoch sein kann und dann wieder fällt. Wie kannst du dir das erklären?
Naja, Durchschnittspreise sind ja meistens nicht mengengewichtet. Deshalb sind die Angaben, die wir lesen, ohnehin methodisch schon oft falsch. Geht ja darum, welchen Verbrauch ich wann habe. Und viele Industrien, die durchlaufen müssen, die also einen gleichmäßigen Bedarf haben, das sind auch die, die wir überwiegend in der Zeitung lesen, zahlen natürlich bei diesen Spitzenpreisen, das sind ja so enorme Schwankungen, so viel mehr, dass Flex-Tarife nicht gehen, sondern tatsächlich Flat-Tarife notwendig sind. Hängt einfach von der Flexibilisierung ab. Das ist vielleicht der einzige positive Effekt, den dieser Markt hat und den diese Energiepolitik hat. Wer flexibilisieren kann und wer sich selbst versorgen kann, der ist der Gewinner. Und das ist auch das, was Haushalte und Industrie machen müssen. Wer das nicht kann, hat Schwierigkeiten in Deutschland.
Wenn wir uns jetzt anschauen, wie der Strompreis gebildet wird an der Strombörse, dann kommen wir zu dem Prinzip Merit Order. Leon, kannst du das mal bitte ganz grundsätzlich nochmal für alle die vielleicht neu sind hier in diesem Podcast, erklären? Wie funktioniert dieses Prinzip und warum bestimmt da am Ende das teuerste noch benötigte Kraftwerk den Preis?
Mache ich total gerne. Der Strommarkt funktioniert so, dass Windparks, Solarparks, Kraftwerke am Großhandelsmarkt Strom verkaufen und dort an dem Markt kaufen dann große Industrien, aber auch die Energieversorger, die uns beliefern, ein. Das ist also sozusagen der große Markt, von dem kriegen wir ja selber gar nichts mit. Und das ist ein Markt, der ist zum Beispiel über Strombörsen organisiert, aber nicht nur, der funktioniert auch außerbörslich. Also da gibt es verschiedene Handelsplattformen. Und wenn sich jetzt Ökonomen überlegen, wie an so einem Markt der Preis entsteht, das ist also ein weitgehend freier Markt, da gibt es kaum Staatseingriffe, da gibt es wenig Regeln, da gibt es intensiven Wettbewerb. In Deutschland jetzt, in anderen Ländern nicht so der, aber in Deutschland ist es ein sehr umkämpfter Markt, sehr kompetitiv, sehr viele Käufer, sehr viele Verkäufer, sehr viele Transaktionen jeden Tag. Und wenn Ökonomen jetzt erklären wollen, wie da ein Preis entsteht, warum ist der Strombörsenpreis so, wie er ist, dann wenden die ein Modell an, was eben so einen freien Wettbewerb beschreibt. Das ist also kein Preis, der irgendwie politisch vorgegeben ist oder kein Mechanismus, der irgendwie gesetzlich vorgegeben ist, sondern es ist eher so ein bisschen eine Beschreibung, wie ein freier Wettbewerb funktioniert. Der Preis bildet sich da immer nach Angebot und Nachfrage. Wenn wir uns jetzt mal kurz ein anderes Beispiel vor Augen führen, also zum Beispiel zwei Bauernhöfe, die Weizen produzieren. Ein Bauernhof, der Weizen günstig herstellen kann für 100 Euro die Tonne und ein Bauernhof, der teurer ist, vielleicht weil er alte Maschinen benutzt oder schlechtes Land hat, für 200 Euro die Tonne. Ich schaue gerade hier auf dem Weizenfeld. Jeder von den Bauernhof kann 1000 Tonnen Weizen produzieren. Und jetzt ist die Nachfrage nach Weizen bei mir im Beispiel 1500 Tonnen. Also wir brauchen beide Bauernhöfe, um die Weizennachfrage zu bedienen. Jetzt kann man sich überlegen, welche Preise sind möglich. Wenn zum Beispiel ein Preis von 100 Euro gesetzt würde pro Tonne, dann produziert ja der teure Bauernhof nicht, weil er sagt, ich muss 200 Euro verdienen, für 100 Euro kann ich nicht leben, deswegen stelle ich den Betrieb ein und dann gibt es nicht genug Weizen für die ganze Nachfrage. Das kann also keine Lösung sein. Eine andere Frage wäre zu sagen, können wir den Bauernhof zwingen, den Weizen günstig und teuer zu verkaufen? Das würde auch nicht klappen, weil die ganzen Verbraucher dann ja alle zu dem günstigen Bauernhof rennen würden und sagen, ich nehme deinen günstigen Weizen, der hat aber gar nicht genug für alle Verbraucher. Das heißt, der einzige Preis, der funktioniert, der sogenannte markträumende Preis, der einzige Preis, der funktioniert, um die Nachfrage auch zu decken, ist ein Preis von 200 Euro, weil bei genau 200 Euro kriegen alle Verbraucher, die kaufen wollen, den Weizen, den sie kaufen wollen, und die Bauernhöfe können produzieren und werden ihren Weizen los, den sie produziert haben. Genau dieses gleiche Prinzip gilt auch am Strommarkt. Da sind es halt nicht teure und günstige Bauernhöfe, sondern Windkraftanlagen, Braunkohle und Gaskraftwerke. Und auch hier bildet sich der Preis nach Angebot und Nachfrage. Und der Preis, den wir an der Börse dann sehen, ist der Gleichgewichtspreis, der markträumende Preis, der Angebot und Nachfrage in Einklang bringt. Der einzige etwas sozusagen bemerkenswerte Unterschied ist, dass der Strompreis sich jede Viertelstunde ändert. Das heißt, jetzt gerade, wir sprechen hier um 11.30 Uhr, ist der Strompreis wahrscheinlich sehr gering, weil die viel Solarenergie im System ist. Heute Abend um 8 ist der Strompreis sehr hoch, weil die Solarenergie raus ist, weil das Angebot eben sich reduziert hat, weil die Sonne untergegangen ist. Aber im Prinzip ist der Strombörsenmarkt nichts anderes als der Markt für Weizen vom Bauernhof.
Ja, Dirk, Leon hat gerade gesagt, dass da eigentlich ein sehr, sehr großer Wettbewerb herrscht. Du hast vorhin gesagt, so wie ich das verstanden habe, dass das eigentlich gar nicht unbedingt der Fall ist, dass dieser Markt wirklich so frei funktioniert. Kannst du das nochmal zusammenbringen für uns Nicht-Ökonomen?
Ja, ich habe da gerne eine etwas andere Perspektive als Leon. Natürlich ist das VWL-Modell von Merit Order, das ist ja auch älter als der Strommarkt. Das hat Leon ja auch ausführlich beschrieben. Die Frage ist, wie wirkt so ein Marktmechanismus auf die Dauer? Und in sehr gut aufgestellten Märkten ist der Preis natürlich die typische Balance-Regulierung zwischen Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn wir Knappheiten haben, haben wir hohe Preise. Das zieht dann aber auch mehr Angebot an und verdrängt auch Verbraucher aus dem Markt. Und wenn wir Überangebot haben, dann lockt es Verbraucher an und drängt auch Anbieter aus dem Markt, sodass Balancepreise entstehen. Das muss man ja dazu sagen. Also nicht nur der Preis, der in dem Moment stattfindet, sondern wie wirkt der Preis eigentlich in Märkten. Ein Unterschied im Strommarkt, den muss man schon deutlich sagen, das ist hier kein deskriptives Modell, sondern es ist regulatorisch vorgeschrieben, genauso abzurechnen. Das ist in anderen Märkten nicht so. Daher können da die Marktkräfte auch anders wirken. Die Frage ist, ob wir im Strommarkt die Voraussetzungen haben. Und da habe ich gewisse Zweifel. Das hat bisher relativ gut funktioniert. Das ist gar keine Frage. Man kann auch wahrscheinlich damit fortsetzen, muss aber über die Voraussetzungen reden. Denn wie ich gerade beschrieben habe, und das ist auch ein Unterschied zum Weizenmarkt oder zu anderen Ölmärkten und, geht es ja darum, können Angebot und Nachfrage überhaupt auf die Preise so reagieren, wie die Theorie das eigentlich sagt. Und das ist hier eben nur mit Einschränkungen möglich. Also zum einen können die Verbraucher kaum reagieren. Wenn der Kühlschrank anspringt, springt er an. Der reagiert nicht auf Preise. Ja, dann ist die Infrastruktur zu gering. Ich kann nicht beliebig neue Angebote in den Markt bringen. Ich kann als Nachfrager nicht bei günstigen Preisen reingehen und bei hohen Preisen rausgehen. Dann haben wir, was den Strom selbst betrifft, vermeintlich ein Einheitsprodukt, aber das ist es nicht. Ich halte, ehrlich gesagt, PV-Strom für ein völlig anderes Produkt als Gaskraftstrom. Und die haben andere technische Bedingungen. Also ich würde hier schon ein bisschen mehr auf die Technologie schauen und fragen, was muss ich an Technologie und an Markt machen, damit Merit Order wirken kann? Brauche ich vor allen Dingen viel, viel mehr Infrastruktur und Flexibilisierung, damit eben die Preisanreize auch bei Angebot und Nachfrage funktionieren? Dann ist das ein nettes Modell. Oder brauche ich ganz andere Modelle, die, die technischen Voraussetzungen unmittelbarer berücksichtigen? Und da gibt es global eben auch andere Ansätze.
Wir werden ja in diesem Podcast auch am Ende zu sprechen kommen auf die Reformvorschläge, die ihr jetzt beide ins Felde führt. Leon, ich kann mich sehr gut an diese Kritik am Merit-Order-Modell erinnern. Das kam schon 2022 mit dem Ukraine-Krieg, spätestens jetzt auch dieses Jahr nochmal, als der Gaspreis so angestiegen ist. Daran hängt ja auch der Strompreis. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel auf, das ist natürlich nicht komplett, aber stellen wir uns mal vor, 14.000 Tankstellen in Deutschland, die würden jetzt ihren Preis allesamt festlegen, immer orientiert an der allerteuersten Tankstelle pro Liter Diesel. Das ist doch kompletter Quatsch, also so kann doch kein Markt funktionieren, aber letzten Endes ist Merit Order doch in dem Fall beim Strompreis doch eben genau das. Also die Frage an dich, viele Zuschauer würden jetzt sagen, Mensch, das ist doch irgendwie schwierig, wenn sozusagen das letzte teure Gaskraftwerk tatsächlich den Preis auch für sehr günstig produzierende Windkrafträder irgendwie festsetzt. Das ist doch eher unfair, intuitiv gesprochen.
Gutes Beispiel mit Tankstellen, weil genau da ist es eben auch ganz genauso. Also natürlich haben die Tankstellen auch irgendwie einen Preis für ihre Miete und sowas und für ihre Angestellten, aber der Hauptpreis sind ja Steuern und der Preis für den Diesel selbst, den kaufen die am Großhandelsmarkt ein und der Großhandelsmarkt für Diesel, der funktioniert ganz genauso wie der Großhandelsmarkt für Strom. Auch da setzen die Grenzkosten, Angebot und Nachfrage den Preis. Das heißt, wenn du jetzt eine Raffinerie hast und du stellst Diesel her, du hast eine eigene Ölquelle und eine Raffinerie, stellst Diesel her, und jetzt verknappt sich der Weltmarkt für Diesel, weil irgendjemand Krieg anfängt zum Beispiel, dann steigt der Dieselpreis, auch den Dieselpreis, den du verkaufst, obwohl ja deine Raffinerie und deine Erdölquelle genau weiterlaufen. Der Markt für Diesel funktioniert also ganz genau so wie der Markt für Strom. Da ist gar nichts anders.
Und trotzdem, es gibt ja die Übergewinne in diesen Fällen eben doch bei den Erneuerbaren. Also so ein Windkraftrad macht ja gar nichts und profitiert aber trotzdem an hohen Gaspreisen bzw. Strompreisen. Das ist doch intuitiv gesprochen wieder nicht effizient. Es kann, wahrscheinlich ist es alternativlos, dieses Modell, aber es ist doch trotzdem nicht effizient, oder?
Ich antworte da gleich drauf. Ich will noch einmal kurz, Dirk, dir widersprechen, weil ich glaube, da gibt es an zwei Punkten doch, haben wir da eine ganz andere Perspektive drauf. Also du hast gesagt, der Strommarkt ist staatlich vorgegeben und das sehe ich ganz anders. Es ist ja tatsächlich nicht. Also wenn du und ich jetzt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der Strommarkt, der Preis an der Strombörse ist gerade 100 Euro ungefähr. Wenn wir beide jetzt übereinkommen, Strom für 10 Euro zu verkaufen oder für 1000 Euro, dann können wir das machen. Wir können einfach jetzt hier im Podcast eine Megawattstunde verkaufen. Du schreibst es in deinen Bilanzkreis, ich in meinen, und dann ist der Deal gemacht und wir müssen dem Staat da weder irgendwas Bescheid sagen, noch irgendeinen Preisbildungsmechanismus vereinbaren oder uns irgendwelche Regeln halten. Wir können es einfach machen. Das kann jeder machen. Es macht natürlich niemand. Also warum solltest du mir Strom für 10 Euro verkaufen, wenn du den auch für 100 Euro verkaufen könntest? Warum sollte ich dir Strom für 1000 Euro abkaufen, wenn ich ihn auch für 100 Euro woanders einkaufen kann? Aber diese Idee, dass es staatlich reguliert ist, das sehe ich tatsächlich nicht so. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Wer reagiert auf den Strompreis? Es ist natürlich völlig richtig, dass jetzt hier mein Kühlschrank hier, auf den ich auch gerade schaue, nicht auf den Strompreis reagiert. Der läuft, wie du sagst, wenn er halt anschaltet. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Anlagen, die sehr wohl auf den Strompreis reagieren. Zum Beispiel alle Kraftwerke. Kraftwerke werden angeschaltet heute Abend, teure Gaskraftwerke, weil wir sie brauchen. Und der ökonomische, finanzielle Mechanismus dafür ist, die schalten natürlich nur dann an, wenn sie auch genug Geld dafür bekommen, um ihre Brennstoff- und Startkosten zu refinanzieren. Andersrum, wenn jetzt hier die Wolken sich verziehen und die Solarproduktion nach oben schnellt, fällt der Strompreis sofort innerhalb von Sekunden oder Minuten massiv, wird vielleicht negativ. Und das ist auch notwendig, weil wenn wir zu viel Solarstrom im Netz haben, dann muss ja irgendeine Solaranlage abschalten, sonst geht es physikalisch ja nicht. Sonst kommen wir in Überfrequenz- und Systemprobleme rein. Und ökonomisch ist das Signal zum Abschalten, wird quasi gegeben durch einen niedrigen oder negativen Strompreis. Und die Solaranlagen reagieren darauf. Ganz viele professionell geführte Solaranlagen schauen auf den Strompreis und wenn der Strompreis negativ ist an der Börse, schalten die ab. Und das ist ja auch gut und richtig so, weil sonst hätten wir hier jeden Tag Frequenzprobleme. Und nicht nur Kraftwerke und Solaranlagen, auch natürlich Windparks und Großbatterien. Und übrigens auch der ganze Import-Export funktioniert so. Also aktuell, jetzt im Sommer, haben wir in Deutschland jeden Mittag Stromüberschuss. Da exportieren wir ziemlich viel in die Nachbarländer. Und jeden Abend haben wir eher zu wenig Strom. Da importieren wir ziemlich viel von den Nachbarländern. Geht jeden Tag hin und her. Und wie ist es organisiert? Wer entscheidet das? Auch das entscheidet wieder der Börsenstrompreis. Das heißt, wenn der Strompreis hier höher ist als in Frankreich und in Polen, importieren wir. Und andersrum wird automatisch exportiert. Es gibt also schon ganz viele Akteure. Ich würde sagen, in ganz Europa Dutzende Millionen Anlagen, die direkt auf den Strompreis reagieren. Und man kann sich den Strompreis so ein bisschen vorstellen als der Dirigent, der dieses Riesenorchester sozusagen zusammenhält.
Ja, Dirk, willst du darauf antworten? Wie siehst du das? Ist das diese niedrigen Preise, teilweise Negativpreise, die wir jetzt auch immer häufiger sehen, die Leon gerade erwähnt hat, ist das tatsächlich ein Zeichen, dass der Markt funktioniert oder ist es eher ein Warnsignal? Wie interpretierst du das?
Zunächst kurze Antwort. Wir haben da keine große Differenz. Die Frage ist, wie die Gesamtbewertung ist. Merit Order hat einfach dann eine besonders gute Funktion, wenn auf Angebots- und Nachfrageseite wahnsinnig viel Wettbewerb und Flexibilität existiert. Da sind wir uns, glaube ich, einig, Leon. Und Leon kommt zu dem Ergebnis, das ist ganz gut aufgestellt im Strommarkt. Ich sehe das ein bisschen skeptischer. Hier haben wir beispielsweise Oligopole im Bereich der Gaskraftwerke, die uns momentan immer wieder Spitzenpreise bescheren. Und da sind ja auch ein paar Untersuchungen beim Kartellamt, die wahrscheinlich auch kaum greifbar werden, weil wir einige Preissituationen hatten, die, ich sag mal, eben nicht mehr erklärbar sind. Und wir haben auch zu häufig die Situation, dass der Preis nicht mehr durch die Grenzkosten von Gaskraftwerken erklärbar ist. Da passieren also spieltheoretische Themen und das hat sehr viel mit Marktstrukturen zu tun. Ich glaube also insgesamt, dass wir hier nicht die wirklichen Voraussetzungen haben, um ins Ziel zu kommen, weil Marktstrukturen und technische Voraussetzungen nicht gegeben sind, um Angebot und Nachfrage flexibel reagieren zu lassen. Wenn man damit fortfährt, was man ja tun wird, ich rede ja hier über graue Theorie für Deutschland, das wird sich ja nie ändern, dann muss man wenigstens im Bereich der Netzinfrastrukturen und der Digitalisierung für viel, viel mehr Flexibilisierung sorgen, damit die Verbraucher besser reagieren können. Und man muss auf der Angebotsseite, denke ich, über Marktstrukturen nachdenken und schauen, welche Rolle spielen Oligopole im Netzbetrieb und welche im Kraftwerksbetrieb. Das sind auf jeden Fall zwei zentrale Punkte, die man lösen muss. Ansonsten wird Merit Order nie wirklich funktionieren. Also schon funktionieren, aber nicht die Ergebnisse bringen, die man haben will. Denn um das klar zu sagen, Merit Order in gut aufgestellten Märkten führt dazu, dass der günstigste Anbieter sich letztlich im Markt durchsetzt. Also eben nicht der teuerste. Das Ziel von Merit Order und guten, effizienten Märkten ist, dass das beste Angebot zum besten Preis sich durchsetzt. Da kommen wir so nicht hin.
Also ich glaube, wir sind jetzt dann doch eher bei 90% Übereinstimmung und nur 10% Divergenz, insbesondere die Punkte zur Digitalisierung und Flexibilisierung des Verbrauchs, die sehe ich absolut und ganz genauso. Ich würde es, glaube ich, nicht als Voraussetzung formulieren, dass der Großhandelsmarkt, der freie Wettbewerb da funktioniert, aber tatsächlich als ein Problem. Wir könnten das System viel effizienter, günstiger, besser und auch robuster machen, wenn wir besser darin wären, Heimspeicher dann zu laden, wenn Überschussstrom im Netz vorhanden ist und Autos dann zu laden, wenn wir zu viel Strom haben. Und dann, wenn Stromknappheit ist, zum Beispiel letzte Woche war der Strompreis abends mal bei 700 Euro, in solchen Momenten dann auch noch eine Batterie voll zu laden, ist natürlich Quark. Und das haben wir in Deutschland noch überhaupt nicht gut organisiert. Also, dass wir da nicht nur Potenzial haben, die Sachen besser zu machen, sondern auch mal dringend jetzt ins Doing kommen sollten und nicht weiter nur drüber reden, da, glaube ich, sind wir total beisammen.
Leon, jetzt muss ich dich direkt mal fragen. Also auch wenn ich das mit der Tankstelle nicht so ganz verstanden habe, weil wenn die alle nach Merit Order funktionieren würden, dann würden wir ja überall dieselben Dieselpreise sehen. Sehen wir nicht. Aber ich muss unbedingt jetzt nochmal fragen. Diese Übergewinne gerade bei Windkraftanlagen, ne? Also die profitieren jetzt bei jeder Lage, du hast es gerade gesagt, irgendwie letzten Monat bei 700 Euro pro Megawattstunde. Natürlich klatschen die in die Hände und sagen, ja, das finden wir richtig, das System. Ist das tatsächlich eingepreist in dieses tolle, effiziente Merit-Order-Prinzip? Oder würdest du sagen, naja, diese fluktuierenden Börsenpreise haben eben leider auch zur Folge, dass Windkraftanlagen und PV-Anlagen halt krasse Übergewinne zum Teil machen?
Also machen sie tatsächlich überhaupt nicht. Erneuerbare machen keine nennenswerten Übergewinne und in der aktuellen Lage glaube ich gar nicht. Dazu muss man einerseits wissen, dass gerade Windkraft in Deutschland alle in dem Subventionsregime sind, in der sogenannten Marktprämie als Teil des Erneuerbaren Energiengesetzes. Deren Einkommen sind also sozusagen staatlich ergänzt, sage ich jetzt mal. Die verkaufen ihren Strom, kriegen das, was sie kriegen und kriegen dazu noch eine Zahlung vom Staat. Aber ignorieren wir das mal ganz kurz. Also wie wäre das jetzt, wenn ich eine Windkraftanlage habe, die einfacher Markt Geld verdient und wie du sagst, letzte Woche 700 Euro verdient hätte bei der Preisspitze? Ist das nicht unfair und ungerecht? Diese 700 Euro, übers Jahr gerechnet ist der Preis ja manchmal hoch, manchmal niedrig, manchmal null. Und mit dem Geld, was ich da verdiene, muss ich ja erstmal meine Windkraftanlage bezahlen. Also natürlich ist es so, dass, wie man so schön sagt, Wind und Sonne keine Rechnung schicken. Aber Siemens Energy oder Vestas, die die Anlage gebaut hat und die Menschen, die die angeschlossen haben, die schicken ja schon Rechnungen. Also eine Windkraftanlage muss ja um die Investitionen für eine einzelne Anlage ein paar Millionen Euro über die Lebensdauer zu refinanzieren, muss die ja an der Strombörse Geld verdienen, um einfach diese Kosten wieder reinzukriegen. Also Übergewinn heißt ja nicht, ich verdiene in einer Stunde Geld, sondern Übergewinn hieße, über die Lebensdauer der Anlage verdiene ich insgesamt unangemessen viel mehr, als die Investition gekostet hat. Und das ist heute nicht der Fall. Also alle Windkraftanlagen in Deutschland, die jemals gebaut wurden, wenn die keine staatliche Förderung bekommen hätten, wären die mit einem Minus rausgelaufen. Die wären alle wahrscheinlich insolvent gegangen, keine von denen hätte ihre Investitionskosten refinanziert, vielleicht mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen an extrem guten Standorten an der Nordseeküste. Aber im Allgemeinen ist es so, dass die Strompreise heute für Windkraftanlagen zu niedrig sind. Das heißt, die werden nur deswegen gebaut, weil die zusätzlich noch subventioniert werden. In diesem Sinne ist der Strompreis im Schnitt nicht zu hoch, sondern zu niedrig, damit die Windkraftanlagen sozusagen ihre Kosten decken können.
Okay, Dirk, für Laien ist das absolut unverständlich, weil wir eben dieses Schaubild auch irgendwie vor Augen haben. Da ist dieses letzte Gaskraftwerk super teuer und dann die Windkraftanlagen da vorne. Kann das denn in Zukunft dann funktionieren, wenn wir immer weniger Gaskraftwerke dann wirklich an manchen Tagen, Wochen irgendwie im Strommarkt haben und die dann den Preis bestimmen und den Preis so hoch treiben? Wie können dann Windkraftanlagen überhaupt noch rentabel laufen in Zukunft?
Also vielleicht zu diesem Bild, das haben ja viele im Kopf, nur ganz kurz, damit es sozusagen nicht falsch verstanden ist. Es gibt ja diese Kurve, diese oft bunt gemalte Treppenkurve mit den Erzeugungskosten, die als Merit-Order-Kurve berühmt geworden ist. Das ist ökonomisch gesprochen einfach eine Angebotskurve. Was wichtig ist, in diesen Kosten sind nicht die Investitionen dabei. Das sind nur die Betriebskosten, das ist also für Brennstoff und für CO2-Zertifikate. Das heißt, die Erneuerbaren sind da oft ganz niedrig eingemalt. Aber das heißt halt, wenn die mal gebaut sind, sind die fast umsonst zu betreiben. Aber ein Windrad zu bauen, einen Solarpark zu errichten, kostet ja richtig viel Geld. Und diese Investitionskosten, die sind dann nicht sichtbar. Und die müssen ja durch die Gewinne, die am Markt erwirtschaftet werden, erstmal refinanziert werden.
Ja, und Dirk, wie macht man das in Zukunft, wenn immer weniger Gaskraftwerke dabei sind als Windkraftanlagenbetreiber?
Also was Leon gerade beschrieben hat, sind ja Grenzkosten. Und der Merit-Order-Mechanismus und diese Börsenauktionen führen typischerweise dazu, dass vor allen Dingen in Überschusssituationen zu Grenzkosten der Strom angeboten wird. In der Hoffnung natürlich, dass irgendein Anbieter dazukommt, der den Preis ein bisschen anhebt. Ich will aber bei der Auktion auf jeden Fall dabei sein und ich muss meinen Strom ja auch loswerden. Also gehe ich mit Grenzkosten rein, was Erneuerbare oft tun, indem sie mit Null anbieten. Das kann ja nicht kostendeckend sein. Ne? Grenzkosten können nie kostendeckend sein. Und gerade hier bei den Erneuerbaren haben wir ja theoretisch den Extremfall, dass die Grenzkosten eben null sind, weil die kompletten Kosten die Investitionen am Anfang sind. Wie will ich die also refinanzieren? Und was Leon beschreibt, ist das, was passiert. In den Markt wird man nur reingehen, wenn man irgendeine Absicherung bekommt. Also einen Mindestpreis, eine Förderung, was auch immer. Also das Geschäftsmodell muss irgendwie abgesichert werden. Das gilt inzwischen ja auch für Gaskraftwerke, weil deren Betriebsstunden so zurückgehen. Und daran sehen wir ja, dass Merit Order an der Stelle eben dazu führt, dass der Preisregulierungsmechanismus über die Börse ausgehebelt werden muss durch Fördermaßnahmen, weil sonst die Geschäftsmodelle nicht funktionieren. Wir haben also auch einen politischen Preis dahinter, nämlich den Fördermittelpreis, der reguliert und nicht nur den Börsenpreis. Merit Order ist ja dann irgendwann ausgehebelt, komplett. In die Situation laufen wir, denn ansonsten wird keiner Windkraft installieren, PV-Park bauen oder ein Gaskraftwerk. Wir kriegen dann also politische Fördermittelpreise, die wahrscheinlich immer dominanter werden. Wie kommen die zustande? Nun, die kommen natürlich zustande durch die Kosten der Betreiber, weil die Betreiber ihr Geschäftsmodell abgesichert haben müssen. Deshalb lohnt es aber auch hier mal in die realen Kosten zu schauen. Leon hat gerade Siemens Energy und Vestas erwähnt. Ich kann aus der Praxis sagen, fein, die spielen zwar eine Rolle und wir kaufen die Windenergieanlagen, wie ich eingangs erwähnte, auch zu ähnlichen Konditionen ein wie andere Wettbewerber, auch Amerikaner und. Aber was sind denn die Kosten bei uns? Die Kosten bei uns sind nur zu 30% die tatsächlichen Anlagen. Eine Windenergieanlage wird zu 70% von völlig anderen Kosten betroffen und kalkuliert. Das fängt an bei der Finanzierung. Und ich hatte eingangs erwähnt, die Kapitalkosten sind bei uns die höchsten. Die Finanzierungskosten sind zunächst mal ein Thema. Das macht je nach Zinssatz die Hälfte der Kalkulation. Und das liegt daran, dass wir hier einen Markt haben, bei dem aus großen Monopolstrukturen in kleine Wettbewerbsstrukturen Wandel stattfinden sollte. Der hat ja auch stattgefunden. Niemand hat sich um die Kapitalkosten gekümmert. Wenn ich diese Wettbewerbsstruktur habe, habe ich im Markt sehr viele mittelständische und kleine Unternehmen mit schlechter Bonität. Und es gibt keinen Unterschied zwischen einem Pizzawerk und einer Windenergieanlage in der Bankenregulierung. Das heißt, wir zahlen da teilweise indirekt 6,5-7,5% Zinsen. Der zweite Punkt ist Regulierung. Eine Windenergieanlage hat Genehmigungszeiten von im Schnitt, Durchschnitt, 6 Jahre. Diese 6 Jahre muss ich ungefähr 12 Institutionen und Behörden, die nicht miteinander interagieren, betreuen, um von lokalem Baurecht bis am ganz anderen Ende den NATO-Einsatzgebieten und Flugkorridoren zu klären und Genehmigungen zu erteilen. Das sind Kosten über 6 Jahre, die inzwischen Millionenwerte erreichen. Was dazu führt, dass ein Projektentwickler, der beispielsweise eine Genehmigung hat, aber keine Lust mehr hat, das zu bauen, tatsächlich für Millionen seine Genehmigung verkaufen kann, weil die den Wert hat. Die ist auch in den Kosten drin. Dann kommt der Bereich Fläche. Wir haben in Deutschland die Situation, dass die Flächennutzung für Windenergie, PV, egal was, vom Bund über Länder, Landkreise, Kommunen, enorm verknappt wird. Das heißt, wenn ich das Glück habe, dass meine Fläche Windeignungsgebiet wird und überhaupt bebaut werden kann, laufen mir die Projektentwickler die Tür ein und bieten Konditionen. Das führt dazu, dass wir inzwischen bei neuen Anlagen 20% der Kosten nur für die Fläche haben. Ich lese da putzige Sachen in der Presse, ob der Landwirt dann noch seine Kartoffeln anbauen kann, wenn da Anlagen stehen. Wer das Glück hat, dass auf seiner Fläche 10 Anlagen stehen, hat ein Millioneneinkommen pro Jahr, 20 Jahre, völlig sicher. Das sind alles Kosten und ich sage nochmal, 70% sind solche Kosten, 30% ist die eigentliche Energietechnologie, die wir aufs Feld stellen. 70% der Kosten, die in der Kalkulation der Unternehmen sind. Und die machen dann auch die Kosten aus, zu denen die Unternehmen liefern können. Und die machen aus, was die Unternehmen an Fördermitteln brauchen, damit sie überhaupt tätig werden können. 70% haben mit der Energietechnologie nichts zu tun. Und das ist in anderen Märkten global völlig anders.
Jetzt frage ich mich nach diesem Aufsatz von dir, Dirk, danke. Hat das denn Implikationen auf deine Reformvorschläge für Merit Order? Du sagst ja im Prinzip, Mensch, da verdienen jetzt so viele mit. Die Windkraftanlage alleine macht gar nicht so viel operativen Gewinn. Leon hat dir bestätigt, ja, die sind gar nicht über Gewinn verdächtig. Wie können wir aus diesem Konstrukt ausbrechen?
Wir haben da zwei extreme Gegenentwürfe. Das eine ist der kapitalistische Markt, nenne ich ihn mal, in Texas. Ja. Da finanzieren Unternehmen, große Unternehmen in der Regel, ihre Anlagen, die auch entsprechende Bonität haben. Und da findet einfach ein brutaler Wettbewerb auch statt. Wie kann ich mich refinanzieren? Und diejenigen, die günstig refinanzieren können, setzen sich durch. Dadurch scheiden Anbieter aus, die zu teure Kreditkosten haben oder Finanzierungskosten. Die kommen in dem Markt überhaupt nicht vor. Ein anderes System ist der Gegenentwurf in China. In China sagt der Staat, naja, wenn ich den Energiesektor reguliere und wenn ich alle Geschäftsmodelle absichere und die Risiken daraus nehme, dann kann ich auch für die Betreiber Garantien aussprechen. Das heißt, in China erhalten privatwirtschaftliche Betreiber, die Windenergieanlagen, PV-Parks oder auch Batteriespeicher oder Kraftwerke betreiben, eine staatliche Garantie für ihre Verbindlichkeiten. Dadurch habe ich in China im Mittel 1-1,5% Kreditkosten im System. In Deutschland liegen wir nach meiner Schätzung irgendwo zwischen 6,5 und 7-8%. Und das macht einen riesen Unterschied, weil das sind exponentiell unterschiedliche Verhältnisse, Zins und Zinseszins. Ich will das nur mal beziffern. Wenn ich 1% Refinanzierungskosten, Effektivzins auf 20 Jahre habe, dann habe ich ungefähr 7,3% Kreditkosten. Das heißt, ich zahle auf einen Euro 7,3 Cent Zinsen im Durchschnitt. Bei 8% kippt das. Da zahle ich auf 1,50 Euro Zinsen. Ich schätze, dass wir bei uns ungefähr zwischen einem Drittel und der Hälfte unseres Stromendpreises nur Finanzierungskosten zahlen. Das muss in diesem Segment, in diesem Sektor nicht sein. Also es gibt Märkte, da ist das völlig in Ordnung. Aber in diesem Energiesektor halte ich das für völlig überflüssig. Und dann die Verwaltungskosten und die Flächenkosten und. Das sind so viele Kostentreiber, die wir rausnehmen können. Das halte ich für wesentlich wichtiger. Dann kann auch die Förderung im Übrigen runtergehen. Die Förderung werden wir bei Merit Order weiter brauchen.
Wow, das war mir an der Stelle überhaupt nicht klar. Ich glaube, da haben auch die wenigsten eigentlich mal darüber gesprochen, wenn es um Strompreise und um Erzeugungskosten geht. Leon, da kannst du gleich mal direkt drauf eingehen, aber holen wir dich mal an anderer Stelle ab. Wir haben ja jetzt beobachtet in den letzten 30 Tagen, da haben wir zum Teil minus 400 Euro pro Megawattstunde, also minus 48 Cent pro Kilowattstunde im untersten Segment und dann wieder plötzlich irgendwie 700 Euro pro Megawattstunde. Ich habe das Gefühl, da bauscht sich irgendwas auf. Riesen fluktuierender Markt ist also quasi negativer Strompreis und dann wieder sehr positiver Strompreis. Ist das für dich ein Warnsignal oder sagst du, dieses System, das können wir jetzt bis die 100% erneuerbare Energien umgesetzt sind, einfach so fortfahren?
Super wichtige Frage. Ich würde vorher noch was zu Kapitalkosten sagen, weil spannend ist ja immer, wenn wir hier nicht einer Meinung sind. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich einerseits viel Zustimmung gespürt habe, aber auch eine andere Perspektive habe an einzelnen Punkten. Also zunächst bei der Ausgestaltung des Erneuerbaren Energiengesetzes, also bei der Frage, wie organisieren wir die Förderung von Wind- und Solarparks, da gibt es praktisch kein Thema, was so viel Aufmerksamkeit in den letzten 20 Jahren bekommen hat wie Kapitalkosten, weil allen bewusst ist, dass es so ein Riesenhebel ist. Und das Ergebnis ist übrigens sehr erfolgreich. Also es ist tatsächlich so, dass Windparks und Solarparks extrem gute Finanzierungskonditionen bekommen. Also hier hat das erneuerbare Energiensystem, was eben so eine Art Einkommensabsicherungsfunktion eingebaut hat, dazu geführt, dass die Banken so viel Vertrauen haben in die Erlöse der Windparks, dass sie sehr, sehr günstige Zinsen anbieten und anbieten können. Das würde ich also eigentlich sagen, ist ein großer Erfolg der deutschen Energiepolitik der letzten 10 Jahre. Jetzt hast du gerade gefragt, Preise von minus 499,99 Euro und Preise von mehr als 700 Euro plus, ist das ein Warnsignal oder ist es noch normal? Ich paraphrasiere mal kurz. Also Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich glaube, diese Preise sind kein Signal, dass der Markt, der Preisbildungsmechanismus irgendwie nicht mehr gut funktioniert. Der Markt macht genau das, was er tun soll. Aber diese Preise sind schon ein Warnsignal, dass wir Stress im System haben, um den wir uns kümmern müssen. Also der Preis von -499 € auf die Megawattstunde bedeutet halt, dass wir viel mehr Strom ins System schieben, als da entnommen werden möchte. Mit anderen Worten, irgendjemand schaltet seine Erzeugungsanlagen nicht ab, obwohl man sie eigentlich abschalten sollte. Und das sind vor allem kleine PV-Anlagen, die einen sogenannten Einspeisetarif bekommen, die also sozusagen blind sind für den Strompreis, die sich nicht nach dem Strompreis richten. Das Problem ist, dass wir so viele Anlagen im Netz haben, die den Markt nicht sehen, die nicht im Markt integriert sind. Das Problem ist also nicht zu viel Markt, sondern zu wenig Markt an dieser Stelle. Wenige Wochen später, letzten Donnerstag, jetzt an dem Tag, wo wir hier sprechen, war der Strompreis bei mir bei +700 € abends um 21 Uhr. Also in der Hitzewelle hatten wir viel Solarerzeugung tagsüber, es war wenig Wind, dann geht die Sonne unter abends um 7 oder um 8 und der Stromverbrauch ist aber weiter hoch, weil viele Leute inzwischen auch eine Klimaanlage haben. Und dann ist einfach hohe Nachfrage, geringes Angebot. Dazu kommt, dass Kraftwerke gar nicht so schnell und einfach hochzufahren sind. Das ist ein Anfahrprozess, das kostet Zeit und kostet Geld. Das heißt, ein Kraftwerk mal eben für eine Stunde anzuschalten, ist gar nicht so einfach technisch. Und gar nicht so günstig ökonomisch. Und das führt dann zu der Situation, dass der Strompreis eben sehr hoch steigt. Und das ist letztlich ein Warnsignal in dem Sinne, dass es anzeigt, wir haben gar nicht mehr so viel Erzeugungsreserven, wir haben gar nicht mehr so viel Kraftwerksreserven. Und das bedeutet für mich als Energieökonom vor allem, wir brauchen jetzt wirklich Investitionen in einerseits neue Kraftwerke und andererseits Großbatterien, die uns auch helfen, diese Nachfragenspitzen am Sommerabenden gut abzufahren.
Ja, Leon, ist das auch sozusagen dein Vorschlag oder sind das deine Reformvorschläge für die Zukunft, wenn wir jetzt immer weiter in Richtung 100% Erneuerbare kommen für Merit Order? Oder siehst du da noch andere Wege, die wir da gehen können?
Es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge, die wir machen können und müssen und sollten. Also die Liste der notwendigen Reformen ist wirklich sehr lang und sozusagen können wir hier nicht vollständig abhandeln. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass alles in Butter ist und dass wir sozusagen gut und elegant da durch den Sturm segeln. Wir haben sehr viel Probleme in Deutschland zu lösen und ich hatte es eingangs ja schon gesagt, die Tatsache, dass wir den höchsten Strompreis für Haushaltskunden haben weltweit, ist wirklich für mich schon ein Zeichen, dass allerhand schiefgelaufen ist in den letzten 20 Jahren, um es mal einfach fair und offen zu sagen. Einige von den Punkten hatte Dirk ja auch schon genannt, also die Frage Digitalisierung von Endkundenstrommessung, Flexibilisierung vom Verbrauch, also dass wir in Deutschland Heimspeicher und Elektroautos, ich sage jetzt mal dumm laden, anstatt Strommarkt und Stromnetz optimiert, ist ja einfach sozusagen als Ingenieur, da fasst man sich ja an den Kopf. Das ist ja total einfach, das also im Prinzip technisch total einfach, das sinnvoller zu machen. Wir haben halt nur von der Messtechnik, von der Digitalisierung und von den Anreizen her dafür nicht die notwendigen Voraussetzungen. Da reden wir seit 20 Jahren drüber und passiert ist ehrlich gesagt ziemlich wenig. Voraussetzung ja ist zum Beispiel der Smart Meter, dass also die Messstelle merkt, wann ich Strom verbrauche und nicht nur wie viel im Jahr. Und ich glaube, 95% der Menschen in Deutschland haben immer noch keinen Smart Meter eingebaut. Auch bei der Frage der Netzentgelte und der regionalen Organisation des Strommarktes hatten wir hier in dem Podcast ja schon mal letztes Jahr drüber gesprochen, gibt es aus meiner Sicht viel Reformbedarf. Und auch bei der Frage, wie wir Erneuerbare fördern, also nach welcher Art und Weise wir erneuerbare Energien fördern, gibt es viel zu reformieren. Die Tatsache, dass wir inzwischen 80 Gigawatt oder sowas Solaranlagen am Netz haben, die einfach weiter munter einspeisen, selbst wenn wir gar keinen großen Strombedarf haben und die dann an einem Sommermittag lediglich 45 Gigawatt Strombedarf gegenüberstehen. Da muss man jetzt auch nicht Energiewirtschaft studiert haben, um zu sehen, 80 Gigawatt Einspeisung, 40 Gigawatt Entnahme, das passt nicht zusammen. Wenn wir immer mehr zubauen, dann können wir da den Laden gegen die Wand fahren. Das heißt nicht weniger Solar, das heißt einfach intelligentere Solaranlagen, die halt dann am 1. Mai, wenn wir im Überschuss sind, auch mal für ein paar Stunden einfach abschalten, ganz normal.
Dirk, jetzt interessieren, glaube ich, sich alle unsere Hörer da draußen, wie wird sich der Strompreis in den nächsten Jahren bis hin zu diesem Punkt, wo wir mal bei 100% erneuerbare Energien sind, wie wird sich der Strompreis entwickeln? Ich bete jetzt wirklich dafür, dass du mir die gewünschte Antwort gibst, weil aus meiner Sicht nur eine Absenkung des Durchschnittsstrompreises quasi dieses Versprechen auch einlöst, was wir von Anfang an mit der Energiewende eigentlich beabsichtigt haben. Was glaubst du, wie verhält sich dieser Strompreis, wenn wir dieses Merit-Order-Modell eben nicht reformieren?
Also ich habe mit Leon, glaube ich, viel Übereinstimmung. Die Bewertung ist sehr ähnlich, kommt zu anderen Ergebnissen. So kleinere Anbieter müssen schon deutlich höhere Zinsen zahlen. Die sind dann übrigens Merit Order auch ein bisschen preisbildend für die Förderung. Das ist alles viel zu viel. Wir sind in einer Zinswelt, wo ein Energiesektor, da ist einfach die Frage angesprochen, wo ein Energiesektor meines Erachtens Refinanzierungskosten ganz nah an den Staatszinsen haben muss. Das wäre mein Ziel. Also wenn die Staatsanleihen, die langfristigen, irgendwo zwischen 1,5 und 2,5% sind, dann darf der Energiesektor nicht mehr bezahlen. Wenn wir ihn staatlich organisieren und absichern, dann muss das so sein. Und die Hebel von Zinsen hat Leon ja auch beschrieben. Das geht so nicht, zumal im globalen Wettbewerb geht das einfach nicht. In den USA, in Texas setzen Großkonzerne mit AAA-Rating über Zugänge an die Kapitalmärkte die Zinskosten und in China ist es der Staat direkt. Welches Modell auch immer man wählt, das geht so nicht. Das gehört nicht in den Energiesektor, Punkt. Wohin entwickelt sich das? Ich habe da eine ganz klare Sicht. Wir werden durch den globalen Wettbewerb getrieben. Ein erneuerbares System ist bei 80% Erneuerbaren drastisch günstiger als jedes andere. Diese 80% werden weltweit auch als Priorität zuerst mal betrieben. Das sind alle elektrifizierbaren Prozesse, die dranhängen, in der Mobilität, in der Wärme etc. Kriegen wir 80% hin. Mit ausreichenden Netzen, viel Flexibilisierung, klug geplanten Speichern, also wenn ich gute Netze habe, viel flexibilisiere, brauche ich weniger Speicher und Reserven, wird das sehr, sehr günstig. Das wird nachweislich passieren. Die entsprechenden Technologien werden verfügbar. Leistungselektronik in den Netzen. Netze, die phasenweise ganze Tage komplett ohne Kraftwerke laufen, das werden wir alles sehen. Das werden wir in China sehen, das werden wir in Australien sehen, das werden wir in Texas und Kalifornien sehen. Und dann ist das auch nicht mehr zu leugnen. Das wird entsprechende Preise bilden, die dann auch jeden überzeugen. Und dann will auch in Deutschland die Öffentlichkeit das haben. Dann ist der politische Druck da und dann bauen wir das ja auch. Da bin ich ziemlich optimistisch. Ich bin nur pessimistisch, was die Dauer und den Weg betrifft. Denn ich glaube, dass wir in Deutschland den längsten und teuersten Weg dahin gehen und das erst dann machen werden, wenn die Wettbewerber uns zeigen, wie es geht. Wie die letzten 20% dann kommen, also die nicht elektrifizierbaren Anwendungen, wo der Wettbewerb dann besteht zwischen synthetischen Kraftstoffen und fossilen Kraftstoffen, wo es teilweise, Stichwort Dunkelflaute, auch um saisonale Speicherung von großen Energiemengen geht, ob wir die dann überhaupt noch brauchen, welche Speichertechnologien vorliegen. Das wird sich in den nächsten Jahrzehnten über einen Technologiewettbewerb ergeben. Das weiß heute kein Mensch. Aber auch da, glaube ich, momentan wird das global agiler erfolgen als hier. Und da werden uns auch andere vormachen, wie man das denn zu machen hat. Und wir werden es nachmachen. Es sei denn, wir werden in Deutschland irgendwann mal so schlau daraus, ein industriepolitisches Programm zu machen. Das machen die Chinesen. Indem wir die Schlüsseltechnologien identifizieren, die notwendig sind, um sowas aufzubauen, dafür auch einen eigenen Markt schaffen und eben nicht nur Märkte woanders, um nicht nur günstiger Energie zu produzieren, sondern auch Industrien zu schaffen, die in Zukunft auf Weltmärkten solche Technologien verkaufen. Das machen momentan die Chinesen. Muss man denen ja nicht überlassen.
In der EU stand jetzt das Thema Merit-Order-Reform wieder auf der Agenda kürzlich. Da gibt es unterschiedliche Positionen, je nach Mitgliedstaat. Was ist denn dabei rausgekommen? Was entwickelt sich da vielleicht?
Nichts ist rausgekommen, erwartungsgemäß und zum Glück, würde ich sagen. Also ähnlich wie 2022 hatten wir da eine ganz aufgeregte Diskussion. Bisschen andere Länder, die das jetzt gepusht haben, vor allem Österreich und Italien. Und zum x-ten Mal haben wir das in Europa diskutiert. Und am Ende haben alle gesagt, naja, es gibt ja gar kein Problem, was man so lösen kann. Und das ist jetzt, die Diskussion ist in Brüssel einfach wieder eingeschlafen. Das heißt, da wird es nach meiner Einschätzung jetzt mal erst mal ein paar Monate oder hoffentlich ein paar Jahre ruhig sein, bevor wieder jemand auf die Idee kommt, dass man damit die Probleme, die wir ja haben, lösen kann. Und das große Problem, was wir haben in Deutschland und Europa, ist aus meiner Sicht, und Patrick, da stimme ich dir völlig zu, und Dirk, du hast es ja auch gesagt, ist, der Strompreis ist zu hoch. Und der Strompreis, den wir heute zahlen, der verhindert Elektrifizierung, der verhindert Elektrifizierung in der Industrie, aber auch zu Hause. Der Grund, dass Wärmepumpen teurer sind als Gasthermen heute in manchen Gebäuden immer noch, liegt ja nicht daran, dass die Wärmepumpe so teuer ist, sondern dass der Strom so teuer ist. Ich bin da glaube ich, ein Stück weit pessimistischer, Dirk, als du. Also sehr viel günstiger als heute wird der Strom nach meiner Einschätzung nicht, selbst wenn wir die Sachen richtig machen. Also heute zahlen wir im Schnitt vielleicht als Haushalte, als Privathaushalte 35 Cent oder sowas auf die KWH. Das ist sehr viel im internationalen Vergleich. Und das, obwohl wir bereits ungefähr 25 Milliarden Euro pro Jahr Steuermittel in das System kippen. Also die ganze Subvention der Erneuerbaren und auch eine Quersubventionierung der Netze, die kommen noch oben drauf. Die haben die Leute gar nicht auf dem Schirm. Die zahlen ja trotzdem die Menschen da draußen, eben halt nicht über Stromrechnung, sondern über Einkommensteuer und Mehrwertsteuer. Wir haben also schon eins der teuersten Stromsysteme der Welt gebaut. Das liegt zum Teil auch daran, dass wir keine heimischen Ressourcen haben, dass hier gar nicht so viel Sonne scheint und gar nicht so viel Wind weht. Wir haben also nicht so eine gute energetische Ausgangssituation, geografisch gesprochen. Das liegt auch daran, dass wir in Europa, anders als jetzt in Texas, Klimaschutz ernst nehmen. Und wir haben uns entschieden, Emissionen zu reduzieren und das ist nicht umsonst zu haben. Aber es liegt eben auch daran, dass wir allerhand teure Entscheidungen getroffen haben. Meine Prognose für die nächsten Jahre wäre, dass vermutlich die Strompreise für die Menschen eher steigen als fallen. Also ich vermute eher steigende Netzkosten. Auch die Gaskraftwerke, die wir brauchen, werden nicht umsonst gebaut. Die Subvention, die jetzt bekommen über den Kapazitätsmechanismus, die wird ja irgendwo bezahlt und zwar von euch und von mir am Ende. Also ich glaube, eine realistische Erwartung könnte sein, dass wir, wenn wir die Sachen gut und intelligent machen, dass wir die Strompreise langfristig schon ein Stück weit unter das Niveau kriegen, wo sie heute sind, aber eine CO2-arme Energieversorgung über Strom ist nicht umsonst zu haben und ich glaube nicht, dass wir von den 35 Cent, die wir heute haben, irgendwann mal auf 10, 20 oder 25 runterkommen. Ich wäre schon froh, wenn wir langfristig ein Preisniveau von vielleicht 30 Cent oder sowas erreichen würden. Auch dafür sind Reformen notwendig, die dann im Einzelfall auch wehtun. Und aus den letzten 15 Jahren Energiepolitik, die ich beobachtet habe, da geht es mir ein bisschen wie dir, Dirk. Ich sehe gerade nicht, dass diese Reformen alle mit der nötigen Konsequenz angegangen werden. Also wir sind nicht auf dem Pfad dorthin aktuell.
Wobei die erste politische Partei jetzt tatsächlich für eine Aufsplittung der deutschen Gebotszone ist. Leon, letztes Statement von dir. Ich bin Privatverbraucher. Ich spiele mit dem Gedanken E-Auto, Wärmepumpe, Heimspeicher, dynamische Stromtarife. Ist das im Sinne des Systems? Und ich möchte diesen Strompreis für mich privat so niedrig drücken, wie es geht. Was empfiehlst du?
Das ist absolut im Sinne des Systems. Also wenn man sozusagen mitspielen will, die Energiewende voranbringen will, nicht nur zur Elektrifizierung und Dekarbonisierung, sondern auch mit Intelligenz und Digitalisierung, dann ist genau das Paket, was du beschrieben hast, der größte Hebel, den wir als private Leute haben. Also Elektrifizierung von Wärme, das heißt Wärmepumpe, von Transport, das heißt Elektroauto und dann mit intelligenter, optimierter Betrieb, mit Optimierung und Flexibilisierung, sodass das Elektroauto dann lädt, wenn Strom im Überfluss vorhanden ist. Und das ist ja das Schöne am Kapitalismus. Das tut dann meinem eigenen Geldbeutel gut. Und gleichzeitig mache ich was für System und absorbiere quasi Überflussstrom, der sonst abgeregelt werden müsste. Das ist genau der richtige Weg.
Ergänzen würde ich gerne, das gilt auch für Unternehmen. Eigenversorgungskonzepte, Flexibilisierung, Elektrifizierung. Ich würde das so bezeichnen, dass man damit aus dem System so ein bisschen rausgeht und sich unabhängiger macht. Ich glaube auch, dass die Netzkosten im Übrigen völlig überflüssigerweise dominierend werden und die kann ich dadurch natürlich auch rausnehmen aus meiner Stromrechnung. Wer immer das machen kann, sollte es tun und wird dann auch am meisten profitieren.
Dirk, Leon, herzlichen Dank wieder für eure Zeit und eure Expertise. Liebes Publikum, wir sind am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Danke für die Einladung. Macht immer Spaß, hier zu sein.
Ging mir auch so. Vielen Dank euch allen.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.